Guten Morgen miteinander. Ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, wie es mich freut, dass ich wieder einmal hier in Fredikon sein darf. Das ist immer etwas sehr Schönes, wenn man als erwachsener Mensch an die Orte zurückkehren kann, wo man als Kind gedient hat. Das ist etwas sehr Schönes. Ich möchte auch mit einem Gebet beginnen. Gott, Herr, bitte gib mir die Zunge eines Jüngers, damit ich den Müden mit deinem Wort zu erquicken weiß, und wecke unsere Ohren, damit wir hören, wie Jünger hören. Amen. Wir wollen heute miteinander über das Wort Gottes nachdenken, das in Johannes Evangelium steht, Johannes 6. Wer die Bibel hat, der kann das aufschlagen, Johannes 6. Und ich lese ab Vers 51 bis 71, bis Kapitelende. Jesus spricht hier: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Dann sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Da sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortet ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, der Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, der einer von den Zwölfen war. Hier ist etwas, was man nicht so leicht versteht. Jesus redet zu den Menschen und sie sagen, dass es eine harte Rede ist und sind mit ihm fertig. Sie verlassen ihn und wollen von ihm nichts mehr wissen. Hättet ihr so etwas von Jesus erwartet? Wir kennen ihn doch anders. Voll Liebe, Geduld, Gnade. Und das ist wichtig und das ist richtig so, dass wir Jesus so kennen. Er ist so. Er möchte jeden Menschen zu sich ziehen. Er möchte jeden Menschen umarmen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich denke, wenn jemand nicht glaubt und verloren geht, dass es Jesus wahnsinnig wehtut. Er ist wirklich voll Liebe. Aber hier sagt etwas, was die Menschen nicht annehmen können. Sie haben sich einen anderen Heiland vorgestellt. Was ist passiert? Das Kapitel ist sehr interessant. Es beginnt mit der Speisung der 5000. Also 5000 Mann, dazu noch Frauen und Kinder, also einige tausend Menschen. Und diese Leute waren auf Jesus neugierig. Sie waren positiv auf ihn eingestellt. Er hat sich zu der Zeit zurückgezogen in die Wildnis. Damals wurde Johannes der Täufer umgebracht und Jesus wollte das Ganze durchdenken und die neue Situation mit seinem Vater besprechen. Also weg von den Menschen, Ruhe haben zum Gebet. Aber die Menschen haben ihn gesucht. Mehrere tausend Menschen. Sie haben vielleicht schon vorher etwas von ihm gehört oder über ihn gehört. Also kamen von ihm mit einer positiven Einstellung. Haben alles liegen lassen und haben ihn gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Jesus hat ihre Kranken geheilt und dann die ganze Menschen, die ganze Menge gelehrt. Und die waren bereit zuzuhören. Das hat sie angezogen, weil Jesus so geredet hat, dass sie so etwas noch nie gehört haben. Damals haben die Rabbis sich immer auf eine andere Autorität bezogen. Der Rabbi so und so sagt das und das und dieser Rabbi sagt das und das. Also wir können schließen, dass es so wäre. So hat Jesus nicht gesprochen. Ich aber sage euch, fertig. Absolute Autorität. Er hat gewusst, was Gott will. Er hat gewusst, wer Gott ist. Und das hat die Menschen angezogen. Sie haben geahnt, dass sie von Jesus etwas bekommen können, was sie noch nicht haben. Und am Ende des Tages hat Jesus ihnen sogar zu essen gegeben. Er hat ein Wunder getan, sodass die ganze Menge satt geworden war. Natürlich ist ihre Begeisterung nicht kleiner geworden. Es kam sogar der Gedanke, sie sollten ihn zu ihrem König machen. Also sie wären bereit, sich ihm zu unterordnen. Er wäre unser König, also wir werden seine Untertanen, und er wird uns führen. Das wird super sein. Also diese tausenden Menschen waren von ihm wirklich begeistert. Sie waren seine Anhänger. Und trotzdem, am nächsten Tag, als er zu ihnen weitergeredet hat, haben sie ihn verlassen und haben von ihm nichts mehr wissen wollen. Stellen wir uns das vor, an einem Tag hat Jesus mehrere tausend begeisterte Anhänger und am nächsten Tag nur 12 Mann, eigentlich nur 11. Da frage ich mich, ob Jesus über Marketing oder Managing überhaupt etwas gehört hat. Also ich möchte mich nicht lustig machen, aber stellen wir uns vor, was hätten wir gemacht, wer zu uns hier in die Gemeinde oder jetzt zu euch in die Gemeinde vielleicht, ich weiß nicht, 20, 50 Menschen kämen, die irgendwie interessiert wären. Was hättet ihr gemacht? Also ich als Prediger hätte alles getan, um diese Menschen zu behalten. Alles. Sie sollten doch sich wohlfühlen und irgendwie spüren, dass sie angenommen sind. Das ist doch richtig, wenn wir das so machen. Weil wir haben immer die Hoffnung, wenn sie wiederkommen, dann werden sie wieder etwas hören und mit der Zeit werden sie das begreifen und werden sich bekehren. Jesus tut das nicht. Er hat für sie eine klare Botschaft, die sie herausfordert. Und dann ist das an ihnen, wie sie sich entscheiden werden. Schon seine Brotvermehrung war eine gewaltige Botschaft. Es ist nämlich in der Geschichte Israels schon passiert und die Menschen haben das gewusst. Sie haben die Bibel gekannt. Wisst ihr, welcher Prophet Brot vermehrt hat? Oh, Du bist sehr nahe. Elisa. Elisa, ja, danke, aber sehr nahe. Gut. Wisstest du sogar, in welchem Buch du das suchen solltest? In der Bibel? Bitte? Könige, welche? Also Leute, ihr braucht Unterricht. Ich kann mir nicht helfen. Das ist traurig. Im zweiten Buch Könige, gleich am Anfang, sind die Geschichte über diesen großen Propheten des Alten Testaments. Wissen Sie, was mich fasziniert hat? Beide, Elisa und Elia, haben einige Wunder getan, die mit dem Essen zusammenhängen. Habt ihr das schon gemerkt? Sie haben den Menschen Essen gegeben. Warum Essen? Es ist klar, es gab Hunger, oder? Darum hat der Prophet ihnen zu essen gegeben. Aber wir müssen das verstehen. Das war Zeit, wo Israel Gott verlassen hat oder am Verlassen war und hat sich dem Baal zugewandt. Und Baal war der Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte. Ja, sie gehen zum Gott der Ernte und haben Hunger. Und dann kommt der Prophet Gottes und gibt ihnen das Essen. Ist das nicht interessant? Ist das nicht eine Botschaft? Das war eine Predigt. Gott ist es, der euch den Segen gibt, nicht Baal. Wenn ihr also leben wollt, dann verlasst den Baal und kommt zu Gott zurück. Also wenn Jesus das Brot vermehrt, ist das für diese Menschen auch eine gewaltige Verkündigung. Ihr könnt ohne Gott nie satt werden. Gott gibt den Segen und also äußerlich wie innerlich, eure Seele wird so lange hungrig sein, bis ihr Gott annehmet. Und den Weg dazu, sagt Jesus, bin ich, denn ich bin Gottes Sohn und es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch mich. Also das war diese Brotvermehrung nicht nur eine Tat der Barmherzigkeit, dass die Menschen satt werden, es war zugleich eine Botschaft. Aber sie haben nicht hören wollen, sie haben von Jesus nur das Brot gewollt. Am nächsten Tag haben sie ihn auf der anderen Seeseite, auf anderem Seeufer gefunden und er hat zu ihnen weitergeredet. Am Anfang waren sie begeistert, als er gesagt hat, dass sein Vater ihnen Brot geben will, in dem das Leben ist. Dann haben sie geantwortet, ja, das ist aber super, das wollen wir. Sie waren irgendwie begeistert von diesem Brot. Aber je mehr Jesus erklärt hat, wie es mit dem Brot ist, deswegen weniger haben sie hören wollen und schlussendlich haben sie ihn verlassen. Sie haben gesagt, dass es eine harte Rede ist, dass sie das nicht mehr hören können und sind gegangen. Jesus hat viele Anhänger verloren und er hat nicht versucht, sie zu überzeugen. Liebe Leute, bleibt doch, ich werde das euch noch besser erklären. Er hat sich nicht unterboten. Er hat ganz klar gesagt, wie das mit dem ewigen Leben ist. Er hat klar gesagt, wie das mit ihrem Leben ist. Und dann hat er sie sich entscheiden lassen. Jeder Mensch ist frei und kann und auch muss sich frei entscheiden für oder gegen Jesus. Und sie haben gewertet, das ist eine harte Rede. Wir gehen fort. Nur die 12 sind geblieben und das ist interessant, auch die hat Jesus fast angegriffen. Also ich hätte sie gelobt und gesagt, oh schön, dass mindestens ihr geblieben seid. Ich freue mich über eure Treue. Das tröstet mich, dass ihr bei mir bleiben wollt. Was tut Jesus? Wollt auch ihr weggehen? Ihr geht ruhig, ich halte euch nicht. Er zwingt wirklich niemand, er bietet viel. Er bietet die Vergebung aller Sünden, er bietet das ewige Leben, er bietet die Gemeinschaft mit Gott. Ein Mensch, der ihn annimmt, der kann mit Gott leben, im Alltag, am jeden Tag. Aber der Mensch muss das wollen und muss sich dazu freiwillig entscheiden. Und nicht nur, dass Jesus sie fragt, ob sie vielleicht auch weggehen wollen. Er sagt ihnen sogar, einer von euch ist ein Teufel. Das ist schrecklich. Stellt euch vor, also ich würde das nie wagen, aber ein Prediger würde euch das sagen. Einer von euch ist ein Teufel. Wie werdet ihr reagieren? Das ist doch schrecklich. Das tut man doch nicht. Es war hart damals, aber wahr. Also am Anfang hat Jesus eine riesige Menge, mehrere tausend, Entschuldigung, und am Ende nur 11 Mann. Eine harte Rede, sagen die Menschen. Und ich muss sagen, Gottes Wort ist wunderbar, aber kann auch hart sein. Gott bestätigt nicht unsere Gedanken, umgekehrt. Es geht manchmal ganz anders, als wie wir das möchten. Ich will die Situation auf meine Art lösen. Aber Gott sagt, nein, umgekehrt. Ein kleines Beispiel. Also Jesus sagt in der Bergpredigt, wir sollen unsere Feinde lieben. Das bedeutet, das Böse muss bei mir enden. Wenn mir jemand etwas Böses macht, darf ich das nicht weitergeben oder zurückzahlen. Es muss bei mir Schluss machen. Ein kleines Beispiel, das ist wirklich eine Kleinigkeit, aber trotzdem ein Beispiel. Letzte Woche musste ich in Italien übernachten und habe ein Hotel gefunden und nachher habe ich festgestellt, das Hotel ist sehr ringhörig. Und in der Nacht, ich war sehr müde, bin bald ins Bett und in der Nacht war Mitternacht plötzlich, zack und zack, jemand hat die Tür zugeschlagen, hat mich immer geweckt. Und der erste Gedanke war, ich konnte nicht schlafen und war so irgendwie wütend. Dann habe ich gedacht, jetzt warte ich, bis du einschläfst und dann werde ich auch die Tür zuschlagen. Aber versteht ihr, was das bringen würde? Er würde wieder zuschlagen und dann werden alle Menschen wach werden. Das muss bei mir doch Stopp machen, oder? Ich muss das ertragen. Ich habe den Menschen sogar gebetet und dann bin ich ruhig eingeschlafen und das war gut so. Aber versteht ihr, was das ist? Das ist Kleinigkeit, aber jemand verletzt dich tief. Du bist voll Wut. Diese Ohnmacht und kannst dich nicht wehren und du würdest dich freuen, wenn auch ihn etwas betrifft. Aber Gott sagt, nein, das ist falsches Denken. Und nicht nur, dass du dich nicht rächst. Du sollst ihm vergeben und du sollst für diesen Menschen beten, dass es ihm gut geht, dass Gott ihn segnet. Ist das nicht eine harte Rede? Statt mich zu loben, Gott, sagst du mir, ich soll Buße tun? Ich soll mich erniedrigen? Das ist nicht immer leicht. Ab und zu stößt das Wort Gottes auf unser Leben. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir weiterhin gehorsam sein wollen oder wie diese Leute reagieren werden. Es ist eine harte Rede und man geht weg. Bevor ich mit der Situation weitergehe, sage ich drei Gründe, warum Menschen meinen, dass das Wort Gottes hart ist und wollen das nicht hören. Erstens kann sein, dass der Mensch nicht versteht, worum es geht. Und er reagiert darauf, was er eben nicht verstanden hat. Das ist doch normal bei unserer alltäglichen Kommunikation, oder? Deine Frau sagt dir etwas und du hast das nie ganz verstehen und machst etwas anderes und schon fragt, ja, warum macht er das, oder? Fragt sie. Das ist üblich. Ich verstehe die Situation nicht und reagiere darauf, wie ich das eben nicht verstanden habe. Also ich reagiere nicht auf die wahre Information, sondern auf meine Auslegung der Information. Hier war das ganz bestimmt bei vielen auch so. Das ist eine harte Rede, das bedeutet törichte, unsinnige. Ich verstehe das einfach nicht, das hat doch keine Logik, das ist dumm. Wie kann mir ein Mensch sein Fleisch zu essen geben? Wie soll ich sein Blut trinken? Das hat doch keine Logik, das ist Unsinn. Sogar abstößig ist das. Wie bei Nikodemus. Jesus sagt ihm, du musst vom Neuen geboren werden. Und er sagt, was? Soll ich wieder in den Bauch meiner Mutter kriechen und dann irgendwie neu geboren werden? Das ist doch Unsinn. Das ist keine Logik. Aber er hat gefragt. Und das ist wichtig. Jesus hat ihm das erklären können. Und das ist wichtig, wenn wir etwas nicht verstehen, dass wir fragen und uns das erklären lassen. Und mit der Bibel ist das auch so. Manchmal verstehst du etwas nicht. Also, du sollst damit nicht gleich fertig sein. Studiere weiter, frage, suche, informiere dich wirklich, dass du verstehst, was Gott wirklich sagt. Auch wenn es am Anfang vielleicht unlogisch ist, lass dich richtig informieren. Zweiter Grund, viele von denen, die Jesus gehört haben, und das ist heute genauso, haben Probleme mit seiner Ausschließlichkeit gehabt. Das ist immer ein Grund für die Ablehnung, dass wirklich nur Jesus Antwort geben kann, dass nur er der Messias ist, dass nur sein Weg der richtige ist. Das ist zu hart, das ist eng, das ist zu riskant. Und der Mensch lehnt das ab, weil er sich nicht binden lassen will. Nicht jeder passt hinein. Gott lädt alle Menschen ein. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Jeder kann gerettet werden. Jedem kann vergeben werden. Aber jeder muss durch die enge Pforte hindurch. Nur Christus, nur sein Kreuz, nur Buße, nur durch den Glauben, anders geht's nicht. Und der Mensch sagt, ja, und warum sollte das nicht anders gehen? Ich denke an einen sehr angenehmen Mann, mit dem wir über die verschiedenen Religionen, Weltreligionen gesprochen haben. Er hat sich gut, war gut informiert. Er hat mir die Bahia-Religion in Brasilien sehr gut erklären können, was die Leute eigentlich glauben und wie das entstanden ist. Das war sehr interessant. Und ich habe nur einen Satz gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube an den Herrn Jesus. Und in dem Moment war dieser freundliche Mann so hässig geworden, war Schluss mit jeder Diskussion. Ja, und wie ist das mit den Moslems und mit den Hindus? Alle glauben und die sollen verloren gehen? Sie haben doch ihren Glauben. Jesus ist ausschließlich nur Jesus, anders geht's nicht. Tut mir leid, aber es ist so. Und die Menschen sagen, ja, ich will eine gewisse Breite, ich will Freiheit behalten. Das ist mir zu eng. Und sie gehen lieber weg. Und der dritte Grund, was bei vielen wahrscheinlich eine Schlüsselrolle gespielt hat und auch heute spielt, sie haben plötzlich gespürt, dass Jesus Anspruch auf ihr Leben hat. Und in dem Moment war das eine harte Rede. Und das ist heute auch so. Ich will eine Religion. Ich glaube irgendwie an etwas, an eine Macht oder so, dort oben. Ich will auch etwas erleben. Aber dass Jesus Anspruch auf mein Leben haben soll, dass er mir sagen soll, wie ich leben soll, mit meinem Geld, mit meiner Freizeit, mit meiner Sexualität, dass Jesus in diese Sachen hineinreden sollte, das will ich nicht. Das ist für mich eine harte Rede, sagen die Leute. Aber glücklicherweise waren noch die 12 und Petrus sagt, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du gibst das Leben aus Gott und das wollen wir. Und darum werden wir dir nachfolgen. Ich denke an meine Jugend. Ich war noch Jungscheller. Es war einem Lager. Und wir sind so ein bisschen spazieren gegangen. Und am Ufer eines kleinen Flusses im Wald hat unser Leiter eine Andacht gehalten über diese Worte. Zu wem sollten wir gehen? Da habe ich begriffen, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber da habe ich begriffen, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir haben wirklich nichts, keinen anderen Ort, wohin wir gehen könnten. Wenn du einmal über Jesus gehört hast, ja, dann hast du wirklich keine andere Möglichkeit. Zu wem sollten wir gehen? Es gibt keinen anderen. Trotzdem, dass die Nachfolge Jesu manchmal nicht so leicht ist. Das ist nicht so, ich bin gläubig geworden und jetzt schwebe ich in den Wolken und alles ist so, kommt so automatisch und schön. Manchmal ist das ein Kampf, Kampf mit mir selbst. Aber ich habe keinen, zu wem ich gehen könnte. Du hast Worte des ewigen Lebens und das will ich. Und darum vertraue ich dir und gehe mit dir. Und jetzt, warum war diese Rede so hart? Was hat Jesus eigentlich gesagt? Er hat gesagt, dass es möglich ist, das ewige Leben zu haben. Ich gebe euch das Brot, das in euch zum Leben wird. Das heißt, ihr werdet ewiges Leben haben. Und sie haben das Brot gewollt. Sie haben das ewige Leben gewollt. Und dann erklärt Jesus langsam, was diese Speise ist. Nicht eine neue Religion oder neue irgendwie Liturgie oder neue Art von Opfern und so weiter. Er sagt ganz einfach, ich bin es. Ich bin das Brot. Ich biete euch nichts anderes an als mich selbst. Das ist das Brot des Lebens. Und dann sagt er, dass es nötig ist, dass sie sogar sein Leib essen, seinen Leib essen und sein Blut trinken. Das ist wieder nicht leicht zu verstehen. Bitte, Jesus redet hier nicht über das Abendmahl. Das war noch nicht gegeben. Er redet über die Gemeinschaft mit ihm. Er sagt in Wirklichkeit, ihr sollt mit mir so eine tiefe innere Gemeinschaft haben, wie wenn du dich zum Tisch setzt und isst. Wenn du isst, dann wird die Speise irgendwie ein Teil von dir. Das gibt dir Kraft zum Leben. Ich habe einmal mehrere Tage gefastet und dann war ich plötzlich so schwach, dass ich überhaupt nicht arbeiten konnte. Du musst essen, wenn du leben willst und arbeiten willst. Die Speise gibt dir Kraft und irgendwie baut dein Körper auf, das wisset ihr alle. Aber Jesus sagt, so sollt ihr mich annehmen. Ich will in euch sein und ihr in mir, so wie der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Ich habe das Leben aus dem Vater. So will ich in euch sein und ihr in mir. Später hat ihm Philippus gesagt, zeige uns deinen Vater. Und Jesus hat geantwortet, ich bin schon so lange bei euch und du hast den Vater noch nicht gesehen. Das heißt, schau, alles, was ich getan habe, war aus dem Vater. Jesus hat immer das getan, was Gott tun würde, wenn Gott in der Situation wäre. Er hat immer das gesagt, was Gott sagen würde, wenn Gott da wäre in der Situation. Und das bietet er uns an. Wir in ihm, er in uns. Also wenn wir so mit ihm verbunden sind, wenn wir mit ihm sättigen jeden Tag, wenn wir ihn essen und trinken mit den Worten von diesem Abschnitt, dann ist er in uns. Und wir tun gerade das, was er tun würde, wenn er in deiner Situation wäre. Und du würdest genau das sagen, was er in der Situation sagen würde. Und bitte, du musst nicht vorher lange überlegen, was soll ich tun? Ist das richtig? Ist das sogar christlich? Du sagst einfach das, was dir in den Sinn kommt und tust, was du eigentlich tun willst. Und das ist richtig, weil Jesus dich führt. Er ist in dir. Er ist dein König. Er ist dein Herr. Darum wollen wir ihn so erkennen und mit uns mit ihm so sättigen, bis er uns ganz erfüllt. Die Wiedergeburt ist Anfang dieser Gemeinschaft. Eines ist mir wichtig, manchmal wird das so erklärt, dass Gott uns zu seinen Kindern irgendwie angenommen, also adoptiert hat. Jein, wir sind nicht adoptierte Kinder. Wir sind geborene Kinder Gottes. Wir gehören zu der Art Gottes. Wir haben seinen Geist. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind etwas anderes als die Welt. Das heißt, wir sind Gott ähnlich. Aber eben, es muss wachsen. Wir sollen nicht kleine Babys bleiben. Wir sollen erwachsene, mündige Christen werden, in sein Bild wachsen. Und ein Kind muss essen, wenn es wachsen soll. Und darum sagt Jesus, dass wir uns mit ihm sättigen sollen, eine ganz enge Gemeinschaft haben. Und das wird uns verändern, dass wir schlussendlich ihm ähnlich werden. Und das ist auf eine Art, wirklich eine harte Rede, weil es nämlich keine Variante gibt. Ich muss mein ganzes Leben ohne Kompromiss Jesus öffnen. Er muss und er will das tun. Er muss in mein ganzes Leben eintreten, nicht nur in meinen Verstand, was wir so schön über Gott und die Religion diskutieren. In mein Leben, weil er für mein ganzes Leben am Kreuz gestorben ist. Er ist für mein ganzes Leben auferstanden und er hat seinen Geist in mein ganzes Leben geschickt. Er will mein ganzes Leben erfüllen. Und das ist manchmal eine harte Rede, weil es schwierig ist, sich Jesus ganz zu öffnen. Und manchmal wollen wir das nicht. Liebe Geschwister, dieses Wort mahnt uns dazu und ermutigt uns dazu. Jesus will alles beeinflussen, alles verändern. Er ist nicht nur unser Heiland, der uns unsere Sünden vergibt. Er ist auch unser Herr und unser König. Er will das sein. Und er sagt, ein Mensch, der mich so annimmt, der sich ganz öffnet, der bleibt in mir und ich in ihm. Ich schließe jetzt mit einem Gedanken, der mir einfach gekommen ist. Ich lese zurzeit eben die Bücher der Könige. Ja, darum habe ich es gewusst, oder mit den Propheten. Ja, das ist nicht nur Geschichte. Habt ihr schon darüber nachgedacht, welche theologische Botschaft haben diese Bücher? Die wollen uns auch etwas sagen für unser Leben. Das ist nicht nur Geschichte, dass der König 40 Jahre lang geherrscht hat und dann wieder sein Sohn. Und nein, das ist nicht nur Geschichte. Diese Bücher haben eine fantastische Aussage. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe, aber ich meine, diese Aussage heißt: Mensch, du kannst dir selbst nicht herrschen. Du kannst über dich selbst nicht regieren, sonst endet das mit einer Katastrophe. Schaut, wie diese beiden Königreiche geendet haben. Das Nordreich Israel nach 200 Jahren oder so etwas mehr fertig. Die Assyrer haben sie kaputt gemacht, weil die Menschen Gott verlassen haben. Und Gott hat das nicht mehr sehen können. Und Juda im Süden, vielleicht noch 120 Jahre oder so länger, aber dann war es aus mit ihnen. Und wenn ich lese, sagen wir, dort im Nordreich, die letzten Könige, einer ermordet den König, wird selbst König, dann wird er ermordet, sein Mörder wird zum König. 5 oder 6 sind so, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Das sind die letzten Jahre von diesem Nordreich. Katastrophe. Und er sagt mir, Gott will uns dadurch sagen, Mensch, du kannst über dein Leben nicht regieren. Das gilt nicht nur für die Völker, das gilt auch über das persönliche Leben. Und uns ist nicht nur vergeben, wir sind auch erlöst. Und das heißt erlöst, erkauft aus der Macht der Bösen. Und es geht jetzt nicht, dass wir autonom bleiben und dass ich selbst über mich herrsche. Es geht darum, dass ich Jesus als meinen Herrn, meinen König annehme und mich vor ihm beuge und zu seiner Ehre lebe. Darum sagt Jesus, trinkt mein Blut, esst mein Fleisch, ich in euch und ihr in mir. Wir werden jetzt einen Moment still sein. Jeder kann für sich selbst beten oder nachdenken und ich werde dann mit einem lauten Gebet abschließen.